Sind wir eigentlich von diesen Prototropen, den verschiedenen Möglichkeiten?
Hoffentlich habe ich ja auch Gleichung 58 richtig angegeben.
Ja, weiß nicht genau. Auf jeden Fall.
Das ist dieser Selektor, Weltselektor L, jetzt aber bezogen auf diese vier Kondensorsignaturen.
Ja. Ja, also ich meine das auch, aber man müsste doch eigentlich aus der Prototopenzusammensetzung dann alles möglich, wenn man es einsetzt dort, müsste man alle möglichen Wechselwirkungen gleich kriegen. Ja. Sagen Sie aber, haben Sie oder sind Sie da dem Mesofeld wieder begegnet und was ist es denn da?
Was ist denn das? Das erscheint da bloß auf? Als was ganz anderes.
Ist das ein inneres?
Ja, das Feld? Erscheint schon als das, was ich geglaubt habe. Ja?
Als schwache Wechselwirkung oder was? Oder
nee. Das ist eine strukturelle Zone, und zwar die Zone 3, in der die massive Partikel in Raum übergeht.
Also wirklich
das heißt, wenn Sie nun sagen würden, ja, wir lassen nur dieses Mesofeld gelten, dann würde ein Elementarteilchen wie eine kleine Blase aussehen. Nur mit was drin, was uns nichts angeht.
Ja, also Luftballon, wie Sie immer sagten, Luftballon ohne Hülle.
Nee, also das habe ich nicht gesagt. Das ist die Version von Herrn Trosina für den Begriff des Nichts. Luftballon ohne Hülle. Das kann nur von dem stammen.
Und als was kondensiert denn da? Oder wie ist das denn aufzufassen?
Naja, das ist zusammengesetzt aus diesen Protosimplexen. Also diesen Grundfluss zwischen zwei solchen Maxima. Ja. Umgeben von eben solchen quantenhaften Schirmfeldern, die wie so konzentrische Kugelschalen umeinander liegen.
Ja.
Und dort außen und abgeben, dann wirkt auch das Korrespondenzprinzip, das in Kontinuum überwechselt. Und das nehme ich an.
Ja.
So Herr Salek erzählt von Prions. Das haben die wohl als Prion bezeichnet. Ist ja schön kurz. Hier ist es anders entstanden und Prion bedeutet einfach nur, dass die vermuten, dass es da noch Bausteine gibt, die noch urtümlicher sind, aber man sagt nichts darüber. Ich sage aber etwas über den Gesamtbau, das geht eigentlich auf den Zustand des Leerraumes zurück. Das ist witzig, dass man das aus dem Leerraum rausquetschen kann. Ja. Und die treten nun in diese Fluktuationswechselbeziehung, dass ich als wobei ich das als Konjunktor bezeichne, Verbinder nicht wahr, Austauscher. Ja. Und die treten nun in all diesen drei Zonen in enge Wechselbeziehung, wobei aber die Strukturierung verschieden ist. Die Zentralzone ist außerordentlich nicht gepackt, weil die Besetzung mit den Kubikzahlen steigt.
Ja.
Und deswegen sagte ich mit innen, was wir uns nichts angeht, wenn wir nämlich diese Strukturen nicht berücksichtigen würden. Ja. Wie man es früher machen musste, musste ich auch früher so machen, weil ich darüber gar nichts wissen konnte. Mich interessierte bloß das Pendant zum Gravitationsfeld. Denn das Gravitationsfeld erscheint in dieser Beschreibung als Feld mit negativer Feldmasse nachher. Also das heißt, m von r ist kleiner als m0 in Wahrheit.
Ja. Weil also dann stimmt das doch, dann ist also doch wieder, ist doch richtig, dass die Gravitationsfeldenergie negativ ist.
Das ist eine negative Energie.
Ja, nicht? Wie man immer sagte, das kann es ja nicht geben.
Oh, das kann es schon geben. Nicht? Das kann es schon geben. Mit also negativer Feldmasse. Aber dazu muss es jetzt ein Gegenstück an positiver Feldmasse geben. Und das habe ich als Mesofeldmasse bezeichnet. Denn dann hebt sich das plus minus null auf.
Ja.
Nur das kann sich gar nicht so ausgleichen, weil nach meiner Auffassung, das hatte ich damals auch immer eigentlich so gesehen, diese Mesofeldmasse in Wahrheit ein in sich geschlossener Quantenzustand ist, der nicht einfach in ins Gravitationsfeld überläuft und die Sache ist plus minus null.
Ja.
Für mich war damals das Bild so, dass das, was ich Materie nenne, denn das, was in dem Luftballon drin ist, das ging mich ja nichts an.
Ja.
Wenn ich mir unterstelle, dass da gar nichts drin ist, eben nur Raumstruktur.
Ja.
Denn schien es mir unmöglich zu sein, dass man jetzt einfach diese Feldmassen ineinander bringt und alles ist weg. Minus μ gleich null. Das ist zwar in der Gesamtbilanz so. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie auf dem Fußboden gleichmäßig Mehl verstreuen. Ich weiß, dann würde Ihre Frau uns wahrscheinlich rauswerfen. Aber wenn es dann ganz gleichmäßig verteilt ist, das würde einem Leerraum entsprechen. Wenn man nun Minus Mehl und Plus Mehl trennt, indem ich nämlich das Mehl zusammenfege zu einem dicken weißen Klecks und ringsherum kommt der Fußboden als negatives Mehl durch. dann ist das Nichts dieser grauen Gleichverteilung gestört. Ich habe die negative Feldmasse des Minusmehls und die positive, wo sich das Mehl zusammenfegt.
Ja.
Mhm. Und wenn das nun ein stabiler Zustand ist, dann können Sie das Mehl, wenn Sie jetzt aber zum Beispiel mit Klebstoff verkitten, oder mit irgendeinem Lack in diesem Zustand fixieren oder legen Glas drauf, dann können Sie noch so viel darauf rumschlagen, Sie werden das Mehl nicht mehr dazu kriegen, den alten Zustand Mehl plus minus Mehl gleich Null, das ist nichts zu erreichen. Ja, ja. Jetzt ist etwas in der Welt drin, was Sie nicht wieder rauskriegen, was wahrscheinlich nach 2.000, 3.000 Jahren da immer noch schmort.
Was ist denn das denn eigentlich, diese dritte Zone? Wie ist das kondensiert? Sind das das P ist dann plus 1? Oder was ist das für ein Term?
Also dieses...
Das ist ja bloß, kann doch
ein nein, diese plus 1, plus 2, ja. plus 3, plus 4 und dann ja. Minus, ja, das gibt lediglich an, in welchen Unterräumen sich das abspielt. Mhm. Also, wir haben diese drei Struktureinheiten,
ja.
diese Gitterkerne, Kappa 1, Kappa 2, ja. Kappa 3.
Ja. Mhm.
Oder einfach μ nü genannt,
ja,
oder
ja.
so. Nicht?
Ja.
Und zwar... μ gleich 1 steht für diese Transeinheit in x5, x6.
Ja.
μ gleich 2 für die
ja,
Zeit,
ja,
μ gleich 3 für die drei austauschbaren Raumkoordinaten.
Ja.
Und diese drei Indizierungen definieren aber auch sämtliche Indizierungen von diesen Fundamentaltensoren in unserer Korrelator-Hypermatrix.
Ja, ja.
Und die Wechselbeziehung zwischen diesen Fundamentalselektoren zum Fundamentalkondensor wird auch immer durch vier solcher Indizierungen bestimmt.
Ja.
Da aber nur drei Gitterkerne da sind, wiederholt sich das natürlich. Das spielt
ja.
aber keine Rolle. So, und nun kann man Folgendes sagen. Diese Fundamentalkondensoren sind wieder Korrespondenzfeldpotenzen, weil sie nach der Geodätengleichung jeweils diese x2-Punkte angeben.
Ja.
Nicht? Bezogen auf irgendeine Wechselwirkung.
Mhm.
Und nun macht man das so, wenn ich es dabei belasse, dann und berücksichtige also die Korrelationstensoren, die durch das Hin- und Herlaufen, das jetzt aber begrenzt wird, dieser Varianzstufe
ja.
bestimmen, das hatte ich mal vorhin, das steht ja auch nicht, die beschreiben die Korrelation, die Korrelationsmaxima sind dann immer die Kondensorminima, wo die Null sind.
Ja, ja, ja.
Das Ganze dann Null ist, ein Maximum als auch ein Minimum. Und jetzt könnte man sagen, gut, jeder Fundamentalkondensor bildet nun eigentlich einen Fluss für sich. Also zum Beispiel 1, 1 oben drin, 1, 2 unten drin, 1, 1 oben, 2, 1 unten, 1, 2 oben, 1, 1 unten.
Ja.
Ja? Oder 2, 2 unten, 1, 1 oben und so weiter und so weiter.
Ja,
ja. Ja? Und das heißt, es gibt jetzt immer für eine Indexgruppierung ein ganzes System. Wie ich nenne, signaturisomerer Flüsse.
Ja.
Wobei der Begriff signaturisomer, hat mit irgendeiner geometrischen Isomerie nichts zu tun.
Das heißt, nee, das ist bloß die,
es
die
sind
Signatur.
Dieselben eben, ne? beiden Indizierungen, die hier
ja.
gut auftreten, aber nur die.
Ja, ja.
Und nun haben ich vorhin gemacht, ich nenne ein Flukton, also Flusseinheit sozusagen,
ja.
ein Grundfluss. Den fasse ich nun zusammen. Und indiziere jetzt das Symbol des Grundflusses mit Minus, P zum Beispiel. Aber wenn der Fluss entartet ist, dass das jetzt ein Schirmfeldbild, also zum Beispiel in unserem Fall 1, 2 oben, 1, 2 unten, dann kann es keinen Fluss geben.
Ja.
Das ist ein statischer Zustand. Oder 2, 1 oben, 2, 1 unten. Das sind die beiden Möglichkeiten in diesem Fall. Ein Schirmfeld, so diese zwei, die da zueinander geschachtelt sind.
Ja.
Die sind statisch. Die bezeichne ich mit Plus. Plus bedeutet Homonom hier, also
ja, gleiche Struktur,
und Minus Heteronom, das heißt, hier sind Flüsse möglich.
Ja.
Und das heißt, wir haben immer jetzt heteronome und homonome Kondensoren zusammen. Die Heteronomen bilden die Flüsse mit Minus bezeichnet, die Homonomen mit Plus bezeichnete Schirmfelder. Und nun kann man sich überlegen, wie sieht das eigentlich aus? Ich habe zunächst mal aus der Indizierung 1 kann ich etwas machen.
Ja.
Das ist eine reine Transstruktur,
ja.
zum Beispiel 1, 1 oben, 1, 1 unten. Das wäre ein plus 1 Zustand.
Ja.
Es kann aber sein, dass das nicht aus der Iteration von Tensor Kappa 1 gemacht wird, Also Spurtensor Kappa 1 sondern aus Kappa 1 selbst. Das kann durch den Sieboperator ja vorweggepflegt werden. Dann hätte ich noch die Möglichkeit, nicht 1, 1 oben, 1, 1 unten, sondern einfach 1 oben, 1 unten.
Ja.
Das ist wieder ein Plus 1, also Schirmfeld. Ich habe aber auch die Möglichkeit, 1 oben, 1, 1 unten. Das bildet einen Fluss. Jetzt zwischen, der ist allerdings ein Pseudofluss, könnte man sagen.
Ja.
Oder 1, 1 oben, 1 unten.
Ja.
Das wären beides minus 1 Zustände.
Ja.
Das heißt, wir hätten jetzt einen ersten, den Transprotosimplex, im allgemeinen Form, Klammer auf, plus minus 1, beschrieben durch diese Schirmfelder und Flüsse.
Ja.
Allerdings gibt es den nur für die Strukturen A, B und C. Bei D existiert dies minus 1, da gibt es nur das Schirmfeld plus 1, nämlich 1, 1 oben, 1, 1 unten. Das dann als Gravitation erscheint.
Ja.
So, das ist die eine Möglichkeit. Wenn wir jetzt mal die Zeitflüsse betrachten, dann würde auch im Fall des Photons wieder die Möglichkeit 1, 1 oben, 1, 1 unten, 2 oben, 2 unten, wenn mich die Struktureinheit wirkt, oder 2 oben, 2, 2 unten, 2, 2 oben, 2 unten. Das bedeutet jetzt einen Zeitprotosimplex, in Klammern, den bis mit 2, plus minus 2 bedeuten. Das ist die zweite Möglichkeit.
Ja.
Beim Photon ist er da, bei einem neutralen Korpuskel existiert er nicht, bei der geladenen existiert nur plus 2, aber nicht minus 2.
Ja.
Das geht auf diese Pseudohexametrie. So, dann haben wir jetzt, wenn wir 1 und 2 kombinieren, wie es beim elektromagnetischen Feld der Fall ist, dann hätten wir jetzt die Indizierungen 1 und 2 zu verarbeiten. Da haben wir diese vielfältigsten Möglichkeiten. 1, 2 über 1, 2, 2, 1 oben, 2, 1 unten. Das wären also, das bezeichne ich jetzt als Flusssystem 3.
Ja.
Das wären die Schirmfelder plus 3, aber die Flüsse, zum Beispiel 1, 1 über 1, 2, 2, 1 über 1, 1 oder 1, 2, 2, 1 und so, die alle Flüsse bilden, das wären die alle zusammengefasst zum Grundfluss minus 3.
Ja.
Das heißt, Sie haben jetzt einen dritten Protosimplex haben plus minus 3.
Ja, ja.
Der erscheint nur, also beim Photon, er erscheint aber auch interessanterweise im Aggregat der D-Struktur.
Ja, ja.
Als das Ladung, ist nämlich das elektrische
das
Feld,
ist das Ladungsfeld,
was ausgeht. Wobei allerdings diese rein elektrostatisch oder rein, wie war das? Die durch Geschwindigkeit müsste. Ach,
Ich sage jetzt Missbau.
Gut. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass jetzt die Einheit 3, also dieses Straton,
ja,
das draufgelegte auf die Flüsse, mitspielt, nämlich in der Struktureinheit 3.
Ja.
Dann hätten wir zum Beispiel die Flüsse. Erstmal die Schirmfelder 1, 3, 1, 3, 3, 1, 3, 1. Oder und so etwas. Ja. Das heißt, wir hätten die nennen, bezeichnet wir als die Gruppe 4, das wäre plus 4. Und Flüsse wären dann möglich 1, 3, 3, 3, 3, 3, also und so weiter.
Ja, ja.
Das sind 8 oder 9 Kondensoren, die fassen wir zusammen zu minus 4. Jetzt plus minus 4 im Protosimplex. Das ist also der vierte. Der erscheint nur im Fall der neutralen Korpuskel und er erscheint aber auch im Gefüge der elektrisch geladen, nämlich als das, was die Ponderabilität mit ausmacht. So, dann haben wir eine fünfte Möglichkeit der Protosimplexbildung, wenn nämlich die Zeitstruktur 2 mit der reellen Raumstruktur zusammengeht, 2, 3.
Ja.
Da haben wir auch wieder, das nennen wir als Aggregat 5, da haben wir auch wieder die Schirmfelder, die plus 5 und die Flüsse minus 5. Das ist aber eine Struktur, die ist nur im Fall D der elektrisch geladenen Struktur, und zwar eines Zeitfeldes direkt gekoppelt an die Raumverdichtung. Das erscheint aber nur bei den geladenen Partikeln und direkt an das Straton gebunden.
Ja.
Was liegt näher als so etwas als Ladungsfeld aus?
Ja, 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 ja.
Hinzu kommt jetzt aber, damit sind die fünf Protosimplex-Strukturen erschöpft. Da sind jetzt diese ganzen komplizierten Kopplungsstrukturen drin enthalten. Und nun gibt es aber noch die Möglichkeit, dass alle drei Einheiten, weil wir vier Signaturen haben, mitspielen. Da gibt es überhaupt kein Schirmfeld. Weil nämlich immer drei drin sind, sie haben
ja,
also,
können sie nicht, ja, ja, immer
das austauschen. Geht, das ist da nur eine Flusseinheit, die aber in alle drei geometrischen Bereiche hineinwirkt.
Ja, ja.
Deswegen nenne ich das die Flusseinheit, des gesamten Welttensoriums, ich nenne es mit Bezeichnungsklarheit minus 6. Oder wir nennen es auch das Weltflukton.
Ja.
Das ist aber auch eine Eigentümlichkeit, die es nur im Fall der elektrischen Ladung gibt, sondern sagen muss, dass diese Ladungsflüsse in sämtlichen Strukturzonen, das geht aufs Weltflukton zurück. Wenn es dieses Weltflukton aber gibt, dann würde der Zustand des Ladungsfeldes sich auf sämtliche inneren Konfigurationszonen verteilen. Das heißt, auf jede Zone würde ein Drittel der Elementarladung entfallen.
Ja.
Und das taucht in der Quarkologie auch wieder auf. Und dann haben wir schließlich noch eine Möglichkeit einer Struktur, die überhaupt nicht in metronischen Stufen auftritt.
Die 7,
nämlich alles, was mit 3 zusammenhängt.
Plus 7, nicht?
Das ist das Plus 7. Hier gibt es keinen Fluss, denn der Fluss würde nämlich dieser Verdichtung voraussetzen, die durcheinander laufen. Das gibt es hier nicht, das kann man auch explizit zeigen. Wir nennen das Plus 7, das ist das Straton, das darauf gelegt, dass dies drauf fällt. Und nun kann man, wie gesagt, formell herleiten, das habe ich auch gemacht, das waren erst diese also eine A, B, C, D, E. Und da kann man nun zeigen, wie diese imaginären Strukturen in ihren Flusssystemen automatisch unter bestimmten Bedingungen so ein Plus 7 induzieren. Die machen da rein.
Was ist denn da drin nun, also jetzt mal wieder zurückzukommen, dass dieses Mesofeld, ist das nun also in den Dingern schon drin oder wie?
Hier erscheinen als Projektion einer Gravitationsfeldstruktur.
Also wieder eine 1.
Ja, und nun kann man eben direkt sehen, bei dieser, es ist eine ganz vereinfachte Darstellung, diese Feinheiten, dieses Dschungels, die sind natürlich
nicht,
wenn wir diese innere Dynamik untersuchen wollen, und jetzt lassen sich die Kopplungsstrukturen einfach hinschreiben, und man kann nun erkennen, was es hier für Möglichkeiten der Wechselwirkung nach außen gibt. Das habe ich ja heute angedeutet. Das ist nur die elektromagnetische Wechselwirkung. Und die Gruppe der Ladungsfeldwechselwirkung. Aber ich muss sagen, die haben das jetzt hier, ich habe es nicht so im Kopf. Kapitel 7, glaube ich, zum Schluss. Über die prototrope Struktur des Universums. Da ist nachher gezeigt, dass es da, glaube ich, 13 Wechselwirkungsklassen gibt. Das heißt, dieses Differenzieren, man muss diese 4 empirischen Formen der Wechselwirkung differenzieren. Das stand nirgendwo. Und ich möchte die eine Sache jetzt im 8. Kapitel noch bringen, diese elektromagnetische Wechselwirkung und Ladungsfeldwechselwirkung, Übergang des Nukleotendoublets ineinander, weil ich eine Korrektur anbringen möchte an unserem Ausdruck der Feinstrukturkonstante, das ist das eine. Bei der Gelegenheit können wir dann nämlich auf diese pseudo-elektromagnetische Struktur der neutralen Materie kommt, die entsteht durch ein Kippen der Gravitationsfeldstruktur durch eine imaginäre Drehung im Sinne einer Lorentzmatrix zur Zeitachse hin, dass hier jetzt nun so ein Zeitprotosimplex minus 2 vorgetäuscht wird, nicht wahr? Der jetzt aber als relatives Magnetfeld bezogen auf die Drehachse erscheint. Oder besser noch so, durch das Massenzentrum ist bereits ein Punkt im Raum festgelegt worden, ein Bezugspunkt, der nicht ausgetauscht werden kann. Denn auf dieses Massenzentrum bezieht sich die gesamte Gravitationsfeldstruktur. Jetzt wird zugleich eine Drehachse festgelegt durch diesen Massenmittelpunkt. Und nun könnte man betrachten, wie sieht eigentlich dieses Feld minus 2 aus, durch die Drehbewegung bezogen auf den Außenraum, der jetzt nicht beliebig wählbar, sondern der durch das Gravitationsfeld, also bezogen auf den Massenmittelpunkt, bereits strukturiert ist.
Ja.
Und das Magnetfeld, was wir beobachten, ist ein Feld relativ zu diesem Außenraum. Deswegen beobachten wir, obgleich wir auf dem Karussell drauf sitzen. Wäre nämlich, wenn es ein rein elektromagnetisch induziertes Feld wäre, würden wir hier lediglich elektrische Ladungen beobachten. Aber wir würden, da wir auf dem Karussell drauf sitzen, überhaupt nichts beobachten. Das ist übrigens auch die Schwierigkeit, die die Leute haben, die dieses Plasmamodell entwickelt haben.
Ja, das war ja auch eine Frage, die Herr Schneider mal gestellt hat. Da sagte mir, das kann doch aber nicht sein, dass also damals die 1960 entwickelte Formel von ihm, das kann doch nicht sein, das Magnetfeld muss doch ist doch eine relative Geschichte.
Ja, das ist relativ, aber bezogen auf das umgebende Gravitationsfeld, denn es kommt ja durch so ein Kippen dieser Plus-1-Struktur zustande.
Ich hatte das ja, so hatte ich das natürlich nicht gesehen und nicht gewusst. Und habe ihm dabei gesagt, dass die Winkelbeschleunigung natürlich was Absolutes ist, eine absolute Realität.
Ja, außerdem ist das gar keine konstante Bewegung.
Ja,
die Bewegung, die rotatorische
Winkelbeschleunigung. Keine relativistische Bewegung. Ja, eben, ja. Und deswegen.
Das ist ja von vornherein eine beschleunigte Bewegung.
Und da ist egal,
nur hier, weil wenn die diese beschleunigten Drehbewegungen betrachten, dann sind die eigentlich ganz interessant. Man sagte doch, Trägheit und Gravitation sind dasselbe. Wenn jetzt ein Körper rotiert, dann können enorme Trägheitskräfte auftreten, aber im Außenraum ändert das an der Gravitation nichts.
Ja, nicht? Ja, ja. Stimmt das auch? Geht das so weiter, ja?
Naja, man kann ja an einem, wenn ich einen Kreisel habe, der langsam rotiert, treten bereits Trägheitskräfte auf, die in viele Zehnerpotenzen höher liegen als das Gravitationsfeld, das dieses kleine Metallstück erzeugt.
Ja, ja.
Und man hätte doch längst sowas messen müssen. Ich bin davon überzeugt, dass so feine Gravimeter, die sogar industriell für die Erdölsuche benutzen, die Vakuumöl zum Beispiel, die sind so fein, die können so feine Gravitationsfeldänderungen messen. Da ist doch bestimmt einer mal auf die Idee gekommen, zu sehen, ob das Ding anspringt, wenn Kreisel ruht oder sich dreht. Vor allem, man müsste dann ja auch in der Umgebung eines schnell rotierenden Kreisels eindeutigen Druck vom Kreisel wegspüren.
Ja. Naja, ich glaube gelesen zu haben in Umschau Naturwissenschaft und Technik in 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, dass jemand in der Nähe vom Riesenkreisel einen Laserstrahl um den Rand herum biegen lassen wollte und sagte, die Metrik müsste irgendwie deformiert werden durch so ein Zentrifugalfeld. Und da fanden sie aber überhaupt keine Wechselwirkung.
Ja, das kann ich mir denken, weil nämlich diese Äquivalenz von Trägheit und Gravitation ja gar nicht so weit geht.
Ja eben, ja.
Nicht? Es ist insofern eine Äquivalenz, weil jede träge Erscheinung auch Quelle eines Gravitationsfeldes, das geht Hand in Hand.
Ja.
Aber es geht nicht so weit, dass nun, man kann auch ein Trägheitsfeld durch ein Gravitationsfeld sich ersetzt denken, aber nur das. Es ist aber nicht so, dass eigentlich Trägheit und Gravitation so weitgehend dasselbe sind, dass man nun sagen kann, dass ein solches mächtiges Trägheitsfeld wie ein riesiges Zentrifugalkraftwerk identisch ist mit einem Gravitationsfeld.
Ja,
dann müsste man nämlich, wenn man zum Beispiel im D-Zug sitzt, ja, und die Räder, die haben eine enorme Zentrifugale, dann müsste man ja auf seinem Sitz immer hochgeschleudert werden.
Ich meine, das ist ja auch so hoch nicht. Ich meine, das sind ja bloß ganz kleine Feldstärken, die da vielleicht durch Spin-Spin-Kopplung
das Gravitationsfeld des D-Zug-Rades ist nur ganz klein.
Ja.
Wenn der aber mit Höchsttempo fährt und das Rad dreht sich, dann entstehen so ganz erhebliche Zentrifugalkräfte. Das sind aber nur Scheinkräfte.
Ja, ja.
Das ist ja gar kein wirkliches Gravitationsfeld. Vielleicht gibt es eine Spin-Kopplung, das ist denkbar.
Das könnte vielleicht sein, ja.
Nämlich wenn es dieses Hilfsfeldvektor μ gibt, da könnte man dann rausschließen. Aber naja, ich meine, sei dem wie will.
Ja, ja.
Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn gewisse Versuche gemacht würden.
Ja, das wollen wir jetzt mal durchziehen.
Dass man hier die Gravitationstheorie eindeutiger machen könnte.
Ja, ich würde mal Folgendes machen. Ich werde mal das, was Sie heute vorgetragen haben, wieder als Besprechungsnotiz los.
Haben Sie denn richtig?
Aber ich hoffe, dass Sie das
wenn Sie es richtig haben, ist es okay. Ja.
Ja
wenn aber was fehlt, das wird in den nächsten, bevor ich nach Borkum fahre, muss die Sache noch über die Bühne
gehen. Da muss ich noch abwarten, bis ich das dann nochmal nachlesen kann. Und dann
oder ich mache es als gesondert schon mal anfertigen.
Das wäre natürlich noch besser, ja. Bloß das muss dann rein in so eine Besprechungsnotiz, dass wir das wirklich mal gut haben. Und vielleicht schicke ich es Ihnen vorher mal, dass Sie sehen, ob es richtig
angekommen ist. Sagen Sie auf jeden Fall mal Herrn Kreu, ob man da sich nicht dranhängen könnte. Man kann Experimente machen. Und Sie können ihm ja auch sagen, dass Sie sie notiert haben. Vielleicht machen Sie mal Besprechungsnotiz, schicken Sie sie mir einfach. Vielleicht brauchen Sie es, vielleicht ist das ja schon alles richtig drin.
Ja, ja? Gut.
Und dass Sie sagen, gucken Sie mal hier, wenn Sie das jetzt grob approximieren, das ist ja eigentlich nicht zulässig, dass Auerbach ja drüber gestolpert, der hat gedacht, das geht nun durch den ganzen Erdball durch. Nein, das geht nicht. Ja? Das ist eine Approximation, die natürlich umso besser wird, je kompakter die Masse ist und je homogener.
Ja, ja.
Das ist natürlich besser. Also, wenn man den Innenverlauf berücksichtigen will, muss man anders integrieren.
Ja, ja.
Man braucht dann vor allem Funktionsverläufe für die Massendichte. Dann wie ist die Geschwindigkeitsverteilung der Drehung im Innern der Masse?
Ja. Nicht wahr? Und warum brauchen Sie Kugelfunktionen nicht? Das muss ich nochmal fragen.
Naja, die brauchte man, also wenn nicht klar ist, wo dieses Magnetfeld herkommt.
Das heißt, ja, das heißt, einen Außenraum betrachten Sie einfach nicht. Nicht so,
aber nee, das braucht man Oberfläche. Ja hier nicht.
Deswegen
denn, hier wäre ja dieses Ganze, die Quelle des Phänomens,
ja,
wäre ja allein von diesem Ansatz her bereits eindeutig die
produzierende Masse. Nur das, ja.
Mhm. Und da kommt ja von außen, irgendein Außenfeld da wäre, das dann induziert, dann wäre das sehr vorteilhaft, um diese Außenwelt zu trennen von einem Ding, einer Quelle, die vielleicht im Erdinnern sitzt. Aber das ist ja hier eigentlich gar nicht nötig.
Ja.
Nur ist es eben so, wenn man es explizit genau macht, wo da Maxima, Minima sind, muss man für den Integranten die Verläufe wissen, wo die Flächen sind. Und die haben wir nicht.
Ja, ja.
Also kann man nur approximieren. Und wenn man jetzt natürlich sich nicht vergegenwärtigt, dass das eine Approximation ist und jetzt einfach drauf losarbeitet, dann kommt man zu sehr seltsamen Dingen.
Ja, ja. Ja. Nee, das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Sache. Und wenn das so weitergeht, wie
man
sich angedeutet
hat, dann ist das wirklich ich meine, wenn ich mich mit den Leuten dann in Amerika in Verbindung setze und ich kriege von MBB irgendwie einen
Schwung. Wollen Sie noch trinken?
Dann müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn man die nicht dazu kriegen kann, dann Magnetometer mit unterzubringen.
Ja. Naja, zunächst ist erstmal als nächste Etappe, wie gesagt, muss Kroll jetzt versuchen, seine Vorgesetzten davon zu interessieren,
dass er Geld kann argumentieren, dass hier eigentlich ein völlig ungeklärtes Naturphänomen auf einen ganz urtümlichen elementaren Prozess zurückgeführt wird, beispielsweise der Geomagnetismus.
Kann man nicht eigentlich auch andersrum argumentieren und sagen, nur wenn wir so ein Magnetfeld rotieren lassen, können wir vielleicht auch Beschleunigungs- oder Führungsfelder induzieren. Müsste eigentlich ja auch sein. Ist aber bloß sehr wenig,
oder? Ja, du, was macht aber? Da muss man sich mal überlegen. Ja. Das sind ja alles Fragen, die kann man untersuchen. Was nun tatsächlich dabei rauskommt, da müssen wir sehen, wäre gewiss. Man kann zum Beispiel untersuchen, gerade in dieser Gleichung 58, wie hängen eigentlich diese Protosimplexe zusammen? Nicht? Wie hängt zum Beispiel das Gefüge plus minus 1 mit dem Gefüge plus minus 3 zusammen?
Ja, 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 ja.
So was kann man nicht untersuchen, das ist klar.
Nee, also das dachte ich
zum Beispiel auch untersuchen, so, wie sehen nun eigentlich diese drei Formen der Wechsel, diese 13 Formen der Wechselwirkung aus? Nicht? Ich meine, diese Spienwechselwirkung, also diese N-Antiostereoisomere da sind, also wenn jetzt zum Beispiel so ein Proton-Elektron nun gebildet da ist, naja, die ganzen trägheitsbestimmenden Eigenschaften sind identisch. In dieser Zeithelizität, das heißt im Windungssinn um die Zeitachse, das habe ich doch in der Gleichung 93 gemacht. Epsilon gleich, ne, wieder Epsilon, ich weiß, dass wer Song jetzt schon wieder anfängt zu grinsen, gell? Epsilon gleich plus 1 steht für die Raumzeit, Epsilon gleich minus für eine dazu um Pi gekippte Drehstruktur, die also in einer Antiraumzeit zu Hause wäre. Nicht wahr? Aber wenn das nur partiell geht, dann müssen ja diese partiellen Protosimplexe, die der Antistruktur da sind, in Wechselwirkung treten.
Ja.
Nun könnte ich mir aber denken, dass wenn die richtigen Partikel zusammenkommen, das nicht immer geht, es könnte zum Beispiel sein, dass wenn die nicht so abgestimmt sind, dass die Partikel sich abstoßen. Es könnte aber auch sein, dass Nukleonen, Protonen, Neutronen, von vornherein so gebaut sind, dass solche Antiterme da sind und dass die dann in eine ganz starke Wechselwirkung geraten. Es wird eine ganze Menge Masse weggehen in Form eines Photonenfeldes. Das nennen wir dann Massendefekt. Eine höhere Struktur ist entstanden, denn jetzt haben die Korrespondenzfelder ineinander übergegriffen, bezogen auf die neue Struktur des Deuterons. Sind jetzt gewisse Korrespondenzfeldern zu weiteren Korrelationen geworden, interner Art, und eine höhere Struktur, also es hat übrigens auch eine höhere Organisation. So möchte ich das eigentlich beschreiben. Ich möchte eigentlich eine Wechseltheorie, Wirkungstheorie machen, Allerdings geht das in diesem Band nicht mehr.
Ja.
Ich möchte überhaupt, damit das nicht zu dick wird, die Bandbreiten, Wechselwirkungen und Wirkungsquerschnitte in einem Buch behandeln, das dann noch drangehängt werden muss.
Ja, das wäre natürlich gut, wenn Sie da auch noch die ersten Wirkungsquerschnitte kriegen sollten. Vielleicht.
Man müsste es eigentlich schaffen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es wirklich klappt, aber man müsste es versuchen.
Ja.
Übrigens nach dieser Magnetfeldgleichung, die Sie hier jetzt haben. Hauptsache, Sie haben das richtig mitgeschrieben.
Ich hoffe schon, ich gucke es mir morgen nochmal an.
Probieren Sie doch mal, ob Sie die Naturkonstante ausrechnen können.
Ja, das mache ich also nächstes Mal.
Aber
ich mal nach
und es ist so, dass man daraus übrigens im Mikrobereich auf die magnetischen Spinmomente von Partikeln schließen kann, als von 0 verschiedenen Spinen im Raum haben.
Naja.
Bloß dann, eben, da gibt es ein Integral.
Und, die sind richtig, oder sagen wir, entsprechen den
Ja, gemessen? Aber ich habe da noch keine wirklich einheitliche Formel. Was so, man braucht, ist da einheitlich für alle gilt.
Ja, ja.
Und da kommt es drauf an, eine bestimmte Konstante zu bestimmen. Das kann ich aber so nicht machen, weil ich dazu ein sehr schnellrechnendes System brauche.
Ah ja, ja, ja. Das heißt, Sie spielen erstmal durch und gucken dann mal, was da rein muss als Parameter.
Also wir haben mit dem Herrn Köhler habe ich das ausgerechnet von Telefon.
Ja.
Die haben in Konstanz so ein System stehen. Und des Nackens hörten die dann Schritte in dem mittleren Zimmer. Ihr Schlafzimmer ist ja hinter der Glastür. Schritte. Sie horcht. Die Schritte kommen in ihr Schlafzimmer, gehen an den Schrank, wo mein Vater sich oft zu schaffen machte. Gingen wieder zurück. Sie sieht durch den Lichtschein.
Wann war das denn?
Das jetzt? war so in den ersten Jahren nach dem Tod meines
Vaters.
Sah sie am Fenster einen dunklen Schatten vorbei. Und das ist ihr unheimlich geworden, dann hat sie schnell Licht angemacht.
Ja.
Und Karl May habe ich rausgekriegt.
Ja.
Karl May gelesen. Und wenn sie Karl May liest, dann hat das nichts mehr zu bedeuten.
Das ist ja auch eine gute Sache.
Also, sie ist dadurch so. Das Grundstück. Jetzt ist folgendes, Sie sehen durch unsere Glastür so ein helles bläuliches Licht. Ach, Herr Schott ist da, die beiden experimentieren hier, weil diese Hochdrucklampen. So ein bläuliches Licht war das. Sie klingeln, keiner reagiert, ach, gehen wir mal hinten rum. Hören, wie in dem Labor 3 zwei Männer sprechen. Ach, die sind drin. Schön. Jetzt brachte meine Mutter damals den Schlüssel noch.
Ja.
Und sagt, da gehen wir jetzt einfach mal rein, schließt die Tür auf, die gehen rein, ist alles dunkel, völlig leer, kein Mensch drin.
Und welche Stimmen waren das?
Hat sie nicht erkennen können. Stimmen von zwei Männern.
Ja.
Kommt rein, kein Licht mehr, alles.
Ist letzter Zeit mal wieder was gewesen, so dass vielleicht die Türken sich gewundert haben? Nee, was?
Nö, das war nicht mehr. Und wenn, dann werden uns die Mieter bestimmt nicht weggelegt.
Jo, ja, ich glaube, wir schließen.